würde auch gern zum Kinderprogramm. Ich würde irgendwie auch gern zum Kinderprogramm, wenn das drinnen ist. Halleluja. Ja, so schön, dass ihr da seid heute Morgen. So schön, dass ich da sein darf heute Morgen. Das ist ein neuer Tag und das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Halleluja. Wow. Es ist wirklich ein Vorrecht, gemeinsam hier im Haus Gottes zu sein. Und eine Kirche, eine Gemeinde ist ein Haus Gottes. Hast du das gewusst? Wenn Gott in dir wohnt, dann bist du auch ein Haus Gottes sozusagen. Dann wohnt Gott in dir. Aber wenn wir zusammenkommen, ist das was ganz was Besonderes. Und ich schätze wirklich, was ihr hier macht, auch in dieser Stadt. Und danke, Pastor Fred, für deinen Dienst und hier und darüber hinaus. Und die ganze Winkler-Familie und alle, die hier mitarbeiten. Es ist so schön, im Reich Gottes zu dienen. Und vielleicht bist du da und du denkst dir, ja, du lässt dich eigentlich die meiste Zeit nur so berieseln, vielleicht solltest du auch mal dienen. Dann gibt es viele Möglichkeiten, dass du wo dienen kannst. Amen. Und das haben wir diese Woche auch gemacht und Gott ist einfach gut. Und für mich war diese Woche auch spannend, also einfach um das ein bisschen zu erzählen von mir. Also so ist es jetzt bei mir auch nicht, dass ich jede Woche 15 Mal predige. Also das ist jetzt nicht dauernd so bei mir. Und so war das auch ein bisschen eine interessante, also es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit Menschen über Jesus auf der Straße spreche und so weiter. Aber ich habe heute Morgen so nachgedacht, als ich im Hotel war und irgendwann ist dann der Feueralarm losgegangen und weil in der Küche der Toaster abgebrannt ist und ich bin dann runter und um 8:55, kurz bevor ich das Gepäck eigentlich runterbringen wollte und dann stehen lauter Leute draußen und warten auf irgendetwas. Ich bin dann zur Rezeption wieder reingegangen und habe gefragt, was ist da los? Es brennt ja offensichtlich nirgends. Und die Feuerwehr war schon da und sie haben dann gesagt, nein, sie können schon wieder raufgehen. Dann bin ich halt wieder raufgegangen. Die Leute sind drunten geblieben, die haben auf ein schöneres Wetter gewartet oder was auch immer. Aber ich habe dann so nachgedacht, auch so, das war noch so eine spannende Herausforderung. Die Sache war nämlich so. Ich habe mein Gepäck schon gehabt und wollte eigentlich zur Tür hinausgehen und genau dann beginnt der Feueralarm. Und ich habe mir gedacht, weil du musst ja das stehen lassen und so, vom Gesetz her offiziell und wie auch immer, war dann alles gut. Gott hat mir auch hier geholfen, ein Überwinder zu sein. Halleluja. Aber ich habe so nachgedacht heute Morgen, hey Philipp, du hast jetzt mindestens 15 Mal gepredigt. Ich habe nicht mitgezählt, aber auch auf der Straße und so weiter. Und heute Morgen habe ich dann so gedacht, einmal geht's noch. Oder einmal geht's noch. Und für mich ist das wirklich die Gnade Gottes, weil ich habe von Anfang an auch Pastor Fred gesagt, so beim ersten Tag, hey Fred, ich werde mich so von Zeit zu Zeit zurückziehen und das ist wichtig, einfach so ein bisschen so in der Gegenwart Gottes aufzutanken und Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Aber ich war nie irgendwie krass müde oder so, die ganze Woche hindurch. Ich habe nie irgendwo so diese Freude verloren, auch an dieser ganzen Woche und das war so schön für mich persönlich. Und weil ich nehme immer einen Tag. Das ist so ein Geheimrezept. Wir haben ein bisschen über das auch gesprochen. Wenn ich heute Morgen aufgewacht bin, dann ist das jetzt ein neuer Tag. Das bedeutet, ich habe heute schon Zeit mit Gott verbracht. Ich habe schon Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Das ist ein neuer Tag und das Vorige ist schon vergangen. Und ich weiß nicht genau, was in 3 Wochen sein wird. Ja, irgendwie schon, da bin ich in Pakistan. Aber was da konkret sein wird oder wie das aussehen, weiß ich noch nicht genau. Das ist ein Tag und das ist ein Tag, den Gott vorbereitet hat. Und wo du herkommst, ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, das ist ein Tag, wo Gott etwas für dich vorbereitet hat. Hast du das gewusst? Wenn ich Kirche denke oder wenn ich Gemeinde denke, dann denke ich Gegenwart Gottes, dann denke ich auftanken in seiner Gegenwart, Gemeinschaft zu haben mit Leuten und so weiter und danach ein gutes Essen von unserem Meisterkoch zu genießen. Das ist Kirche. Halleluja. Und so möchte ich euch heute Morgen einfach ermutigen, dass du fortwährend eine Haltung hast, dass jeden Tag Gott etwas tun kann in deinem Leben und dass er zu dir sprechen kann und dass du auch etwas weitergeben kannst, dass du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Amen. Ich hatte heute Morgen in meiner stillen Zeit einen Vers am Herzen. Das ist von Philipper Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du dorthin gehen. Wer hat keine Bibel dabei? Darf ich mal deine Hand sehen? Tu Buße. Amen. Na, Gott liebt dich. Halleluja. Gott liebt uns und er ruft auch manchmal Menschen auf zur Buße. Amen. Wer wurde schon mal von Gott zur Buße aufgerufen? Wem hat es ganz gut getan eigentlich? Halleluja. Danke, Jesus. Philipper Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich lese diesen letzten Teil nochmal. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass das, was Gott in deinem Leben begonnen hat, was Gott in deinem Leben angefangen hat, er wird es vollenden bis zu dem Tag Jesu Christi. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Vielleicht denkst du dir, ja, Gott hat etwas begonnen in meinem Leben, aber irgendwie bin ich mir manchmal nicht so genau sicher, ob das auch weitergehen wird oder ob das auch zur Vollendung kommen wird. Und hier ganz klar haben wir eine Verheißung. Sage mal, wir haben eine Verheißung. Manchmal mache ich das so, dass ich einfach die Leute das sagen lasse, was ich hier gerade vorgelesen habe. Dann erinnern wir uns alle daran und so weiter. Eine Verheißung ist so etwas wie ein Zuspruch oder wie ein Versprechen. Und das ist ein Zuspruch oder ein Versprechen, das Gott dir geben möchte, dass das, was er begonnen hat in dir, dass er es zur Vollendung bringen wird. Amen. Er ist dem Prozess Gottes in deinem Leben gegenüber sehr verpflichtet. Und er sieht dein Leben, er weiß, was du brauchst. Er möchte, dass es dir gut geht. Hast du das gewusst? Manche Leute glauben, dass Gott derjenige ist, der ins menschliche Leben ständig irgendwelche Schwierigkeiten hineinlegt, sodass er sie irgendwie prüft oder so und dass sie ihm wieder was beweisen müssen oder so. Und nein, die Sache ist aber so, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Hast du das gewusst? Gott möchte, dass es dir gut geht in deinem geistlichen Leben, in deinem körperlichen Leben und in deinem seelischen Leben. Und die Bibel sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 23 bis 24, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 23 bis 24, er aber, der Gott des Friedens, ich bin so dankbar, dass mein Gott ein Gott des Friedens ist. Mein Gott ist nicht ein Gott der Unruhe. Mein Gott ist nicht angespannt oder so. Mein Gott ist auch nicht nervös oder ängstlich. Er ist ein Gott des Friedens. Er heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig. Sage mal untadelig. Vielleicht denkst du dir, das ist so hoch hier heute Morgen, untadelig. Wie kann man untadelig sein? Wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du untadelig sein. Amen. Wenn Gott dir deine Sünden vergeben hat, dann musst du dir gar nicht mehr davon bewusst sein, weil er sie dir vergeben hat. Untadelig sozusagen wegen dem, was er getan hat. Und lass uns weiterlesen hier. Für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Treu ist der, der es tut, er wird es auch tun. Genauso wie wir vorher gehört haben, der gesagt hat, das, was er begonnen hat, wird er vollenden. Das, was Gott in deinem Leben begonnen hat, wird er vollenden. Und der es gesagt hat, dass er das tun wird, er wird es auch tun. Warum? Weil er treu ist. Vielleicht hast du in deinem Leben schon oftmals untreue Personen kennengelernt, die irgendwas gesagt haben, sie werden das tun auf so eine Art und Weise, und sie haben es dann nicht getan und haben es nicht durchgezogen. Das könnte man als Untreue bezeichnen. Und die Sache ist die, ich habe gelernt so über die Jahre, ich gehe nicht so mit so einer enorm hohen Erwartungshaltung durchs Leben. Es ist gut, wenn du als Nachfolger Jesu oder als Mensch generell nicht so eine enorm hohe Erwartungshaltung hast, weil ich habe mal so drüber nachgedacht, hey, ich muss nicht so eine enorm hohe Erwartungshaltung an andere Menschen haben, weil ich kann im Prinzip theoretisch genauso enttäuschend sein wie sie. Also warum soll ich rumlaufen und eine andere Erwartungshaltung haben, die irgendwie übermäßig hoch ist? Verstehst du, was ich meine? Und ich habe dann so nachgedacht darüber, hey, es wird mir wahrscheinlich des Öfteren passieren, dass Menschen untreu sind und dass sie vielleicht nicht treu sind. Aber ich habe einen Gott, der ist treu. Ich habe einen Gott, der genau das tun wird, was er gesagt hat. Und der wird das vollenden, was er begonnen hat. Das ist so stark. Danke, Jesus. Und er möchte, dass es uns gut geht, Geist, Körper und Seele. Vielleicht geht es dir nicht so gut, weil du ein paar falsche Entscheidungen triffst in deinem Leben. Knock it off. Dann gib es weg und triff bessere Entscheidungen und dann merkst du, dass es dir gut geht. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe zu rauchen. Ist ein Raucher hier heute Abend? Nein, du musst jetzt nicht deine Hand heben. Aber ich weiß nicht noch, als ich damals aufgehört habe zu rauchen. Ich war so ein Kettenraucher auch in meiner Jugendzeit und ich habe eine Zigarette nach der anderen geraucht und so ein bis zwei Schachteln am Tag. Und ich habe wirklich sehr viel geraucht und ich war da damals unterwegs und mit meinen Freunden und eines Tages bin ich nach Hause gekommen und bin so am Parkplatz draußen gestanden vor dem Auto und habe mir eine angeraucht sozusagen. Jetzt hätte ich fast gefragt, wer hat sich schon mal eine angeraucht? Klären wir später. Und ich habe eine Zigarette geraucht. Auf einmal kommt mein Vater raus und er sagt, hey, kann ich auch eine haben? Und mich hat das zuerst überrascht. Dad, ich kenne dich jetzt nicht als Raucher oder so. Ich kenne dich jetzt auch nicht als Säufer. Warum? Warum möchtest du jetzt eine Zigarette oder was ist da jetzt los? Ich habe das ein bisschen hinterfragt und war auch ein bisschen misstrauisch, aber ja, Dad, wenn du jetzt eine Zigarette von mir möchtest, dann kann ich dir schon eine geben, weil ich habe noch ein paar. Und ich habe ihm dann eine gegeben und er zündet sich die Zigarette an, beginnt die Zigarette zu rauchen und auf einmal sagt er, die schmeckt echt scheußlich. Und das war wie so eine Offenbarung in diesem Moment. Ich bin da gestanden vor meinem Auto und ich nehme den nächsten Zug. Ja, die schmeckt wirklich scheußlich. Und in Jahren bin ich zum ersten Mal draufgekommen, dass Zigaretten scheußlich schmecken. Und ich habe sie weggeworfen. Mein Vater hat sie weggeworfen. Ich habe sie weggeworfen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, dass ich zum Rauchen aufgehört habe. Halleluja. Weißt du, manchmal, Gott möchte, dass es uns gut geht. Und vielleicht bist du da heute und du triffst Entscheidungen in deinem Leben, wo du weißt, die sind nicht so gut für dich. Vielleicht möchte dir Gott einfach zeigen, dass es ein bisschen scheußlich ist, dass es nicht so gut ist für dich, so wie bei mir beim Rauchen damals. Ich habe nämlich Folgendes gelernt, dass Gott gut ist und alles, was er tut in meinem Leben oder alles, was er mir gibt, ist gut. Früher, bevor ich Jesus kannte, habe ich in so vielen anderen Quellen getrunken oder ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt und die vielleicht für einen Moment gut waren, so wie die Zigarette, sie hat in einem Moment gut geschmeckt, aber danach komme ich drauf, sie ist eigentlich scheußlich, es hat mein Leben nicht besser gemacht, es war nicht gut für mich persönlich und als ich dann Jesus mehr und mehr kennengelernt habe, als ich begonnen habe, Zeit mit ihm zu verbringen und wirklich begonnen habe, von seiner Fülle zu nehmen und das hat mir so gut getan, auch in diesem Moment und ich habe mich danach nicht scheußlich gefühlt. Amen. Deshalb gehe ich nicht raus aus einem Gottesdienst und habe dann ein depressives Gesicht auf. Musst du nämlich nicht haben, weil in der Gegenwart Gottes ist Freude, da ist Friede, da ist Überfluss und wenn wir das erkennen, dann sehen wir, wow, danke Gott, dass du etwas für mich hast, du möchtest, dass es mir gut geht und ich möchte mehr von dir haben, ich möchte in deiner Gegenwart sein, weil genau das erfrischt uns und gibt uns das, was wir brauchen für unser Leben. Und das, was Gott begonnen hat in deinem Leben, das wird er zur Vollendung bringen, das war das am Anfang. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Gott möchte, dass es uns geistlich, seelisch und körperlich gut geht. Ich liebe das, in der Apostelgeschichte gibt es so eine Geschichte. In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte. Deshalb heißt sie Apostelgeschichte. Da gibt es mehrere Geschichten und das sind so Erlebnisberichte eben, was die Jünger Jesu erlebt haben mit Gott und was Gott getan hat. Und in Apostelgeschichte 3 gibt es eine Geschichte, wo zwei dieser Jünger, Petrus und Johannes, zum Tempel gehen, wie es für sie Gewohnheit war, um zu beten. Und die Bibel sagt, dass sie um die 9. Stunde dorthin gegangen sind. Das war wie so eine geistliche Gewohnheit, eine geistliche Routine. Sie sind nicht dorthin gegangen, um irgendwie ein außergewöhnliches Wunder zu erleben, sondern sie sind dorthin gegangen, um zu beten. Ähnlich wie du heute hierher gekommen bist, um hier zu beten oder Zeit mit Gott zu verbringen, so ähnlich, geistliche Gewohnheit. Weißt du, was ich gelernt habe? Wenn ich geistliche Gewohnheiten habe in meinem Leben, wo ich einfach Dinge gemäß seinem Wort tue und ich suche den Herrn und ich verbringe Zeit mit Gott und ich bin nicht darauf aus, dass ich jetzt was Spektakuläres erleben muss, sondern ich habe einfach eine geistliche Gewohnheit sozusagen und auf einmal tut Gott dann etwas Krasses. Amen. Und das ist Ähnliches, ist auch hier passiert. Sie gehen hinein und der Tempel, die schöne Säule, sagt die Bibel. Sie sehen dort einen Bettler, der nach Almosen gefragt hat. Das ist in Apostelgeschichte 3. In anderen Worten, er hat nach Almosen gefragt, was so viel bedeutet. Er wollte Geld haben. Und Petrus geht vorbei und der bettelt nach Geld, nach Almosen. Und er sagt, hey, ich habe kein Geld. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich, und er sagt zu dem Bettler, sieh mich an. Was ich habe, kann ich dir geben. In Jesu Namen steh auf und geh, sagt er zu dieser Person in dieser Bibelstelle. Und diese Person, die gelähmte Person, du kannst das später für dich nachlesen, wird geheilt, Stärke kommt zurück in seinen Körper. Und ich habe das vor einiger Zeit wieder neu gelesen. Ich gehe jetzt ganz kurz dorthin, in Apostelgeschichte 3. Und in einer Übersetzung steht Folgendes. Also Petrus und Johannes, sie gingen in diesen Tempel, dieser gelähmte Mann wird geheilt. Und dann in Apostelgeschichte 3, Vers 8, dieser gelähmte Mann, der krank war, die Bibel sagt, er sprang auf, er lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Und ich habe diesen Vers gesehen und ich habe darüber begonnen nachzusinnen, wow, der ist aufgestanden, der ist aufgesprungen, weil er eine physische Heilung erlebt hat. Das bedeutet, ihm ging es physisch gut. Aber auf einmal habe ich mehr gesehen. Ich habe mehr gesehen in diesem Vers drinnen, weil wenn dieser Mann da jahrelang an dieser Tempelsäule war und auf seine Heilung gewartet hat und gebettelt hat, dem ist es wahrscheinlich emotional auch nicht so gut gegangen. Wahrscheinlich ist er nicht da im Dreck gesessen und hat ständig irgendwie gelobt oder hat Freude gehabt oder so, weil es so schwierig war für ihn. Und dann habe ich das gelesen und ich habe gesehen, hey, der hat körperliche Heilung empfangen, aber Gott hat da hier so viel mehr gemacht. Außer sich vor Freude rannte er umher. Er hatte auf einmal Freude in seinem Leben. Wir erinnern uns, Gott möchte, dass es uns geistlich, seelisch und körperlich gut geht. Du musst nie down sein oder so. Du musst nie unten sein. Du kannst oben sein. Yes. Und er sprang her und er lobte und preiste und er hatte so eine Freude und gleichzeitig lobte er Gott. Er suchte bewusst die Verbindung, die geistliche Verbindung zu Gott und er lobte Gott. Er hatte Beziehung mit ihm gesucht, er hat ihn gelobt, er hatte Freude, er hat sich gut gefühlt. Wie viele fühlen sich gut heute Morgen? Ihr seht so gut aus. Na wirklich, ihr seht wirklich gut aus. Das ist ganz cool für mich auch irgendwo. Ich meine, ich würde euch auch predigen, wenn ihr nicht gut aussehen würdet. Aber trotzdem ist es cool, dass ihr gut... Die Sache ist so, wenn Jesus in deinem Leben ist und du bist in Gemeinschaft mit ihm, dann wirkt sich das aus auch irgendwie auf dein Countenance oder so, auf deine Erscheinung. Vielleicht denkst du dir, du hast nicht so einen tollen Haarschnitt wie der Philipp oder so. Das macht nichts. Das ist nicht das Einzige, um das, was es geht. Halleluja. Gott möchte, dass es uns gut geht, geistlich, körperlich und seelisch. Und das kannst du erleben in deinem Leben. Ich möchte ein paar Dinge weitergeben hier heute Morgen. Warum ich glaube, dass es manchen Christen oft nicht so gut geht, obwohl es ihnen eigentlich gut gehen könnte. Das ist eine ganz simple Botschaft. Gott möchte, dass es dir gut geht. Und die Sache ist so, wenn du in der Gegenwart Gottes bist und Zeit mit dem Herrn verbringst, dann wirkt sich das auf dein Denken aus und auf deinen Fokus. Auf einmal kämpfst du unwichtige Kämpfe nicht. Sag mal, ich kämpfe keine unwichtigen Kämpfe. Ein Schlüssel, wie es dir gut gehen kann, ist, dass du keine unwichtigen Kämpfe kämpfst. Wir kämpfen die wichtigen Kämpfe, wir predigen das Evangelium, wir beten für die Kranken, wir treiben Dämonen aus, wir geben Zeugnis, das sind die wichtigen Kämpfe. Aber du kämpfst nicht die unwichtigen Kämpfe. Weißt du, was ich vor einigen Monaten erlebt habe? Jemand ist zu mir hergekommen und ich habe irgendwas gemacht im Glauben und die Person sagt dann so, ja, und hat mich irgendwie angeschrien und so. Und ich gehe jetzt nicht ins Detail auf diese Situation hinein. Und ich bin nur da gestanden in dieser Situation und habe den Frieden Gottes in mir gespürt und habe gewusst, ja, ein Kampf, den ich nicht kämpfe. Und weil die Sache ist so, ich lasse der Person diesen Kampf gewinnen, so dass sie über mich drüber fährt oder was auch immer die Person halt gemacht hat. Aber ich bin weggegangen und habe den eigentlichen Kampf gewonnen. Ich habe mir dann gesagt, yes, ich habe den eigentlichen Kampf gewonnen. Ich habe meinen Frieden gewahrt, ich habe meine Gelassenheit gewahrt. Und so, kämpf nicht diese unwichtigen Kämpfe. Wenn dich jemand verletzt oder so, vergib einfach schnell und lass das schnell los und kämpf diesen Kampf nicht. Wenn du merkst, ja, diese Person offensichtlich ist da komplett daneben oder so und du möchtest jetzt das irgendwie ausbessern oder was auch immer, schluck's hinunter, kämpf den Kampf nicht, wenn es nicht um Leben und Tod geht. In den meisten Fällen geht es nicht um Leben und Tod. Oder hattest du innerhalb der letzten 6 Stunden eine Situation, wo es um Leben und Tod ging? Ja, ich schon. Ich wusste nicht, ob das Hotel abbrennt. Aber du warst in keiner solchen Situation. Also sicher, wenn du auf einmal einen Alarm hörst, das passiert dir auch nicht die ganze Zeit. Anderes Thema. Kämpf keine unwichtigen Kämpfe in deinem Leben, so wirst du einen Frieden wahren können, wie wir am Anfang gehört haben, der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens. Wie viele spüren diesen Frieden heute Morgen? Der Gott des Friedens. Und das ist auch nicht nur ein Gefühl, das ist eine Offenbarung. Von dem kannst du immer geleitet sein und dem folgen. Und was um dich herum ist, ist sehr zweitrangig. Die Bibel sagt in Philipper Kapitel 4, Verse 7 bis 8. Philipper Kapitel 4, Verse 7 bis 8. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es seine Tugend, sei es sein Lob, darauf seid bedacht. Darauf sei bedacht. Sei bedacht auf die guten Dinge, die Gott für dich hat.
Dankeschön.
Dankeschön. Was immer du respektierst in deinem Leben, von den Verheißungen und Zusagen Gottes, das ist das, was du auf dich ziehst. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil das sehr wichtig ist. Was du respektierst und auf das, was du bedacht bist von den Verheißungen Gottes, das ist das, was du auf dich ziehst. Deshalb, es gibt Leute zum Beispiel, die brauchen physische Heilung. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Und sie machen sich aber lustig über irgendwelche Heilungsdienste. Sie sagen ja, dieser Heilungsprediger macht das so oder hat seine Jacke genommen und sie irgendwem ins Gesicht gehauen. Ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Aber die kritisieren irgendwelche Sachen, die sie selber brauchen und dann können sie das nicht bekommen, weil sie es nicht respektieren. Weil die Salbung Gottes, was Gott dir geben kann, das fließt auch durch das, wie sehr du schätzt, was Gott für dich vorbereitet hat. Ein anderes Beispiel. Wenn du arm bist und du brauchst finanzielle Versorgung, und wir sind ja beim Thema, Gott möchte, dass es dir gut geht. Wenn du arm bist und du brauchst finanzielle Versorgung, dann darfst du nicht jemand sein, der sagt, diesen Predigern geht es alle nur ums Geld oder so. Dann kannst du nicht jemand sein, der sagt, die predigen um des Geldes willen oder so, oder was auch immer. Im Endeffekt richtet Gott jeden Einzelnen hier in diesem Raum einmal. Hast du das gewusst? Manche denken sich jetzt, ja, hoffentlich schaffe ich das dann. Gute Nachricht ist, wenn du ein Kind Gottes bist, du bist reingewaschen durch das Blut Jesu und du wirst vom Richterstuhl Gottes erscheinen eines Tages, vom Richterstuhl Christi, und ich möchte gute Noten haben. Wer möchte gute Noten haben? Halleluja, wir werden gute Noten haben, weil wir im Willen Gottes leben und den Willen Gottes tun hier auf der Erde. Aber die Sache ist die, was du respektierst von dem, was Gott für dich hat, das ist das, was du ziehst auf dein Leben. Das ist das, was du ziehst auf dein Leben. Und das ist ganz wichtig, dass du auf die richtigen Dinge fokussierst und dann kämpfst du auch nicht die unwichtigen Kämpfe, sondern die wichtigen sozusagen. Halleluja. Gott möchte, dass es dir gut geht. Lass uns weitergehen hier. Gottes Verheißungen für dein Leben sind Ja und Amen. Und so einfach das klingt, Gottes Verheißungen für dein Leben sind Ja und Amen. Gott ist nicht so, wie mein Zeichenlehrer, als ich in der Schule war. Soll ich euch erzählen, wie mein Zeichenlehrer war, als ich in der Schule war? Mein Zeichenlehrer war eine ganz interessante Person. Er war schon ein bisschen älter. Vielleicht hat es damit zusammengehängt, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Egal. Er war eine ganz interessante Person. Ich war nicht der beste Zeichner in der Schule. Okay, das bedeutet, wenn wir irgendein Bild gemalt haben, bei mir waren das ein paar Striche oder so, und ich hatte einen Freund, der Michael, jetzt hätte ich fast seinen Nachnamen gesagt, aber den sage ich nicht, und der Michael konnte so gut zeichnen. Und wenn wir unsere Zeicheneinheiten hatten, wenn wir wieder ein schönes Bild malen mussten, gemäß irgendeinem Thema, ich habe vorher schon irgendwie Angst gehabt, weil ich wusste, hey, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und ich habe das so gesehen, was der Michael gemalt hat, und ich hab mir gedacht, hey Michael, wenn es um die Benotung geht, wenn wir dann zum Lehrer gehen und die Benotung abholen, könnte ich dein Bild nehmen und mit deinem Bild nach vorne gehen und dem Lehrer sagen, das ist mein Bild. Passt das? Und der Michael war ein Freund von mir, also Freunde tun was für Freunde, und die helfen sich gegenseitig aus. Und ich habe das Bild von Michael genommen, was er gemalt hat. Ich habe es nicht gemalt und bin zum Lehrer gegangen. Und der Lehrer schaut das Bild an und er analysiert es regelrecht. Er sagt, ja, das ist sehr gut, ja, das gefällt mir besonders gut. Das hast du schön gezeichnet hier. Ja, ich gebe dir eine 2. Und gib mir eine 2 für das Bild, was von einem anderen ist. Und nächste Schüler kommen mit ihren Zeichnungen hin und stellen ihr Bild vor. Und nun war der Michael an der Reihe, dass er mit seinem eigenen Bild hingeht zum Lehrer und sein eigenes Bild vorstellt beim Lehrer. Dasselbe Bild, was ich vorher auch hingetragen habe. Und dann der Michael bringt sein eigenes Bild zum Lehrer und der Lehrer schaut das Bild an und sagt, ja, was ist denn das eigentlich? Das hättest du schon besser machen können. Das passt nicht, dieser Farbton hier passt hier überhaupt nicht. Und er hat ihm eine 4 gegeben. Und ich habe für das Bild, was er gezeichnet hat, eine gute Note bekommen, obwohl ich es nicht gezeichnet habe. Und er hat für sein eigenes Bild eine schlechte Note bekommen. Aus dem einfachen Grund, weil der Michael irgendwo, ich war viel schlimmer als der Michael, aber mich haben die Lehrer irgendwie lieber gemocht als ihn. Wenn immer irgendwo ein Problem war, dann war der Michael von Haus aus der Schuldige. Und deshalb hat der Lehrer hat das Bild nicht wirklich angesehen. Der Lehrer hat den Michael angesehen und mochte den Michael nicht und hat den Michael, weil er der Michael ist, ihm eine schlechte Note gegeben. So ist unser Gott nicht. Amen. Gott gibt dir sogar vielleicht eine gute Note für dein Zeichenbild, wenn es nicht so gut ist. Aber die Sache ist so, mit den Verheißungen Gottes, Gott ist nicht wie mein Zeichenlehrer. Amen. Er sieht die Person nicht an. Er denkt sich nicht, das ist der Michael und das ist der Philipp. Dem gebe ich Heilung und dem nicht. Dem gebe ich den Segen und dem nicht. Es ist alles abhängig von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Es ist abhängig von dem, was Jesus für uns getan hat. Und aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, kannst du Gottes Segnungen in deinem Leben haben und empfangen. Deshalb kannst du geheilt sein. Deshalb kann es dir gut gehen, aufgrund dessen, was ein anderer für dich getan hat. Halleluja. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen für dich. Ich möchte heute Morgen auch für Leute beten, die physisch krank sind, denen es nicht gut geht, und in einem Moment möchte ich ein paar Leute vom Erweckungscamp, die quasi so, haben wir für denen eigentlich eine Urkunde oder sowas? Nein. Okay. Der Marcel, der alte Pfadfinder, gell? Halleluja. Ich möchte ein paar vom Erweckungscamp dann nach vorne bitten, um mir dann dabei zu helfen, für Leute zu beten. Und ich glaube, dass Gott heilen möchte heute Morgen. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Er möchte, dass es dir gut geht, Geist, Körper und Seele. Vielleicht bist du sogar da und du bist getrennt von Gott, dann kannst du Jesus erleben heute Morgen. Dann kannst du Jesus annehmen in dein Leben. Aber auch für dich, vielleicht bist du da und du glaubst Gott schon lange für etwas. dann darfst du dranbleiben. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich darf dranbleiben. Dann darfst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Du darfst dranbleiben. Ich bin letztes Jahr dran geblieben. Ich hatte so eine Situation. Ich bin in Wien unterwegs gewesen, auf dem Weg zu einem Dienst und bin auf der Straße gefahren mit meinem 80er Audi vom Baujahr 1995. Mein 80er Audi, das ist etwas, was mir sehr nahe am Herzen war über all diese Jahre. Über 500.000 Kilometer, aber funktioniert top. 90 PS Diesel und ich war früher in der Neonazi-Szene, wie manche von euch wissen oder mitbekommen haben oder vorher schon gewusst haben oder wie auch immer. Und ich bin damals schon mit diesem Audi rumgefahren. Der 80er Audi ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Also damals schon in den Neonazis, ich bin im 80er Audi rumgefahren und wir waren da in Vorarlberg in der Schweiz in den Bergen unterwegs und manche so diese Skinhead-Glatzköpfe, die können sehr schwer sein. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, ich bin mit dem 80er Audi gefahren und neben mir sitzt ein Freund von mir, der Manni, und hinten die ganze Reihe voll mit Glatzköpfen und ich bin so bei dem Berg raufgefahren mit dem zweiten Gang, 25 km/h, und weil mehr hat der 80er Audi nicht hergegeben. Also mehr war da nicht drin, wenn Leute von ein paar hundert Kilo im Auto drinnen sitzen und die 90 PS ist dann irgendwo auch nicht genug, aber der war damals schon dabei, der 80er Audi. Und dann, als ich mich bekehrt habe, war der 80er Audi auch so das Gefährt, das ich halt verwendet habe, um das Evangelium zu predigen, und der war dann auch schon dabei, und deshalb war ich letztes Jahr da ein bisschen traurig, weil ich da in Wien unterwegs war und es ist eine Ampel vor mir und die Ampel schaltet auf Rot, was für mich, für den Autofahrer, so viel bedeutet, wie dass ich stehen bleibe. Für den hinter mir hat es das offensichtlich nicht bedeutet. Ich bin stehen geblieben und mir fährt jemand voll rein und jetzt war der 80er Audi hinüber. Und ich bin rausgekommen vom Auto. Ich hatte so starke Rückenschmerzen in einem Moment. Und ich habe dann trotzdem gepredigt an diesem Abend, einfach weil ich irgendwo auch nicht wollte, dass der Teufel jetzt irgendwas macht in dieser Situation. Du kannst auch, wenn du dich nicht gesund fühlst, trotzdem Menschen dienen. Und ich habe trotzdem gedient an diesem Abend, aber der 80er Audi war hinüber und ich habe dann mit dem Direktor von dieser Bibelschule geredet und er hat gesagt, hey Philipp, mit so Auffahrunfällen muss man aufpassen mit dem Schleudertrauma, was manchmal Monate später kommt oder so. Und er hat gesagt, hey, geh schon ins Krankenhaus und lass dich anschauen und so weiter. Und die haben dann so ein MRT gemacht und gemäß diesem MRT hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Jetzt war ich da mit 28 Jahren, einem Bandscheibenvorfall von einem Auffahrunfall hat mir nicht viel gebracht. Also natürlich wollte ich sofort die Heilung haben in dieser Situation. Und ich habe begonnen, ins Wort Gottes hineinzugehen und diese Verheißung für mich einfach anzunehmen. Und ich habe alles Mögliche gemacht. Meiner Heimatgemeinde, davon habe ich berichtet, die haben mir einen Brief geschickt. Die haben über so ein Tempotaschentuch gebetet, das in einen Brief reingegeben und haben mir geschickt wie ein Heilungstuch. Also wenn du für ein Taschentuch betest für Heilung, dann ist dieses Taschentuch offiziell jetzt ein Heilungstuch. Hast du das gewusst? Halleluja! Und ich habe dieses Tuch genommen, habe es an meinen Rücken gegeben, biblisches Prinzip, ein Tuch, über das jemand gebetet hat, habe es an meinen Rücken gegeben, habe das Wort Gottes proklamiert und ich habe sozusagen den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich wusste, das ist die Verheißung, ich werde nicht ein 28-jähriger Prediger sein, der jetzt mit Rückenschmerzen rumläuft und so dann irgendwie gebeugt predigen muss, weil er solche Schmerzen hat. Diesen Beschluss habe ich gefasst in meinem Herzen. Und dann habe ich begonnen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und Gott hat mir wirklich dabei geholfen. Ich habe Leute für mich beten lassen. Ich habe begonnen, das Wort Gottes zu proklamieren. Und nicht lange danach bin ich wieder zu dem Doktor gegangen. Und übrigens, es war ein definitiver Bandscheibenvorfall laut dem MRT. Also man konnte das richtig sehen. Und der hatte einen Doktortitel, dieser Doktor. Er wusste wahrscheinlich, wovon er redet, aber selbst, ich habe keinen Doktortitel und ich habe auch gesehen, dass es ein Bandscheibenvorfall war. Also von dem her, es war so klar. Und ich bin kurze Zeit danach wieder zum Doktor gegangen, nachdem ich einfach aus dem Wort Gottes heraus den guten Kampf des Glaubens gekämpft habe. Und der schaut meinen Rücken an, untersucht nochmal alles. Und siehe da, zu seiner Überraschung mehr wie zu meiner, war da kein Bandscheibenvorfall mehr. Halleluja. Warum war er mehr überrascht als ich? Weil die Sache ist so, wenn du im Wort Gottes bist und so weiter, dann baut sich in dir eine innere Überzeugung auf. Ich wusste schon, ich bin geheilt, bevor ich es überhaupt gesehen habe. Ich wusste es in meinem Herzen. Weil die Sache ist ja so, Jesus hat ja schon dafür bezahlt eigentlich. Du kannst das nachlesen in 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat ja schon dafür bezahlt. Also ich wusste es schon in meinem Herzen, deshalb war ich dann nicht so, wow, jetzt ist es weg. Er war halt ziemlich überrascht. Und so kannst du in deinem persönlichen Leben auch den guten Kampf des Glaubens einfach in der Ruhe Gottes leben und sagen, das ist eine Verheißung für mich. Und Gott kann diese Sache wiederherstellen in deinem Leben. Du kannst das nachlesen in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12, den guten Kampf des Glaubens. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, weil er ist treu, dann wird er das auch tun. Und das, was er begonnen hat, ich glaube, er hat da schon was begonnen in dem Moment, wo ich gesagt habe, Heilung ist für mich. Ich glaube, da hat er begonnen. Da hat er schon begonnen. Und da wusste ich, ich bin schon geheilt, weil der Preis ist bezahlt, das ist für mich. Und er hat es dann vollendet, praktisch gesehen, und ich habe null Schmerzen mehr und Gott hat mich wiederhergestellt. Er hat nicht nur das wiederhergestellt, er hat auch meinen Vater irgendwie dazu inspiriert, dass er meinen 80er Audi wiederherstellt. Und er hat noch was anderes gemacht, ich hatte ja dann kein Auto mehr. Und ich habe dann in einer Veranstaltung gedient, ich habe zu niemandem gesagt, hey, ich habe kein Auto mehr, ich brauche ein Auto zum Predigen. Ich habe es zu niemandem gesagt. Der Heilige Geist spricht zu einer Person, die in der Versammlung ist, hey, der braucht ein Auto und er schenkt mir seinen BMW X3 mit 230 PS. Halleluja. 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 Darüber habe ich mich dann recht gefreut. Und nur so ein bisschen das zu erklären, nicht, dass du meinst, ja, der fährt jetzt mit dem durch die Gegend. Nur seit ich den habe, bin ich, glaube ich, so 50.000 Kilometer gefahren, nur um zu predigen. Und Gott möchte, dass es uns gut geht und er sorgt vor und er kann Dinge wiederherstellen. Und jetzt fährt die Martha mit dem 80er Audi. Wie funktioniert der 80er Audi? 600.000 gehen noch, vielleicht 650.000. Halleluja. Danke, Jesus. Gott möchte, dass es dir gut geht in deinem Leben, Körper, Geist und Seele. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte ein paar Leute von unserem Camp nach vorne bitten, heute Morgen. Und das ist zum einen, ich rufe jetzt einfach ein paar Namen aus. Wenn ich deinen Namen nicht erwähne, bedeutet das nicht, dass der Philipp dich nicht mag. Selbstverleugnung, das war das am Montag. Wenn du meinst, du solltest jetzt drankommen, ja, dann verleugnest du dich halt selbst. Dann passt auch alles. Amen. Halleluja. Ein paar Personen werden mir jetzt dabei helfen, für Leute zu beten. Ich möchte einfach für Leute beten, die Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Und ich habe aber euch auch das Wort Gottes hier vermittelt. Gott wird das vollenden, was er begonnen hat in deinem Leben. Du bist kein Opfer in deinem Leben. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Du bist ein Sieger. Oftmals rutschen Leute so schnell in diese Opfermentalität zurück und dann beginnen sie die falschen Kämpfe zu kämpfen. Und der hat das gemacht und der hat das gemacht und das ist nicht so passiert. Und Opfermentalität, aus dem gehst du raus durch die Kraft Gottes und du hast eine Siegermentalität. Sage mal, ich habe eine Siegermentalität. Nur mit einer Siegermentalität kannst du die Dinge, die um dich herum sind, wahrhaft sehen, wie sie wirklich sind. Wenn du in einer Opfermentalität bist, dann sind deine Probleme von Haus aus so viel größer. Hast du das gewusst? Weil du eine falsche Perspektive hast. Aber ich habe gelernt, wenn ich die Perspektive Gottes habe, was eine Siegerperspektive ist, wenn ich ihn vor Augen habe, dann sind die Sachen vielleicht auch noch da, dass ich vielleicht da noch Finanzen brauche oder das oder wie auch immer. Oder dass sich diese Person, die mir nahe steht, noch nicht bekehrt hat. Und Dinge, die mir ja sehr am Herzen sind, aber ich kann sie dann richtig einordnen. Und es ist dann nicht irgendwie so ein, eine Bürde. Jesus hat gesagt, mein Joch ist sanft und leicht. Sein Joch ist sanft und leicht. Amen. Ich mache das sehr oft so, wenn Leute mir irgendeine Last geben oder so, dann frage ich, ich bete kurz darüber, wie viel davon soll ich da jetzt tragen? Galater 2 sagt, wir sollen die Lasten voneinander tragen, das stimmt. Aber die Sache ist so, Wenn ich Leuten zum Beispiel helfe und ich merke, sie müssen einfach nur Selbstverantwortung übernehmen, dann übernehme ich nicht ihre Verantwortung, wo sie Selbstverantwortung übernehmen. Weil das Joch, das Gott mir gegeben hat, ist sanft und leicht. Und aus dieser Leichtigkeit heraus, so wuh, 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 aus dieser Leichtigkeit heraus liebe ich Menschen und kann Menschen dienen und kann Menschen helfen. Und so ist das ganz cool, jeden einzelnen Tag. Okay, ich möchte den Marcel, die Manuela, den Benjamin, die Mia, bitte nach vorne bitten. Ihr könnt einfach so in die Menge hineinschauen und dann auf die nächste Anweisung warten. Halleluja. Danke, Jesus. Ich schiebe das ein bisschen beiseite. Martha, kommst du auch nach vorne? Oder schauen wir mal, wie viele Leute Gebet brauchen heute. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wenn du hier bist und du brauchst physische Heilung, dann wollen wir für dich beten. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen heilen kann. Alleine in den letzten Monaten, da wo ich gedient habe, egal welcher Kontext, habe ich vielfach gesehen, dass Gott wiederhergestellt hat und geheilt hat. Also für mich besteht keine Frage, dass Gott dich heilen kann heute Morgen. Zum einen, ich sehe es die ganze Zeit und gleichzeitig habe ich sein Wort, seine Verheißung, was er gesagt hat, dass er schon dafür bezahlt hat. Also von dem her einfach das ein bisschen klarzustellen hier heute Morgen. Wenn du physische Heilung brauchst in deinem Körper, dann möchte ich dich fragen, dass du ganz kurz deine Hand hebst heute Morgen, wenn du physische Heilung brauchst in deinem Körper. Ist jemand da, der physische Heilung braucht? Okay. Komm bitte nach vorne, wenn du physische Heilung brauchst. Und wir wollen einfach für dich beten heute Morgen. Vielleicht kann ich das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass du im Hintergrund mit dem Klavier ein bisschen spielst oder so. Halleluja. Ist noch jemand da, du brauchst physische Heilung heute Morgen? Okay, komm nach vorne. Und wir werden ganz kurz beten einfach für die Leute. Und die Sache ist so, wir haben Autorität von Jesus bekommen und wir beten in Jesu Namen für Heilung. Und wir beten nicht elendslange, was Gottes Wille ist und so weiter. Das ist auch das, was wir ein bisschen gelernt haben und womit wir uns auseinandergesetzt haben. Wir kennen Gottes Wille. Gottes Wille ist Heilung, Gottes Wille ist Wiederherstellung. Und lass uns beten für diese Personen, die jetzt ein Anliegen haben, heute Morgen für sie, für Heilung und für Wiederherstellung. Wenn du hier bist, ihr dürft nach vorne kommen und euch auf diese wunderbaren Personen zubewegen. Fragt sie einfach ganz kurz, wie sie heißen. Seid lieb, nett und höflich. Und dann beginnt zu beten. Also wenn du ein Gebetsanliegen hast, begib dich auf eine dieser Personen zu. Wenn du da bist und du hast irgendein anderes Gebetsanliegen, du brauchst Gottes Eingreifen in deine Situation. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht von jemandem bekommen, der falsch behandelt wurde in einer Arbeitssituation und gegen ihn wurde fälschlicherweise gegen Amtsmissbrauch ermittelt. Und in einer Versammlung hat Gott mir das Wort gegeben, dass jemand in einer Arbeitssituation falsch behandelt worden ist. Ein paar Tage nach diesem Gottesdienst hat er eine Bestätigung bekommen, dass das fallen gelassen worden ist gegen ihn. Also die Kraft Gottes zieht sich in jeden Lebensbereich hinein, wenn du dich einfach danach ausstreckst und Gott kann Veränderung schaffen. Amen. Wenn du da bist und du hast kein Anliegen heute, dann geh in die Gegenwart Gottes hinein heute Morgen. Beginn zu beten, beginn den Herrn zu loben und beginn für diese Leute zu beten, die jetzt Gebet empfangen werden. Und wir wollen jetzt für diese kostbaren Menschen beten hier. Gott segne euch. Wenn du irgendein Anliegen hast, komm nach vorne. Ich selber werde auch da sein. Annette, kommst du auch nach vorne? Beten wir für Leute. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr. Ich danke dir für jede einzelne Person, die in diesem Raum ist, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du alle Anliegen siehst, die hier sind. Ich danke dir, Vater, dass du möchtest, dass es uns gut geht, Körper, Geist und Seele. Und ich bete jetzt für Durchbrüche in Lebenssituationen. Ich bete für Wunder und für Wiederherstellung.